Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben den Predigttext schon gerade gehört. Man kann es gar nicht so schnell aufnehmen, so viel steht da drin. Da stehen drei Schwerpunkte drin. Und ich bringe den Predigttext dann im Laufe der Predigt. Also der erste Schwerpunkt, der Gott der Bibel oder die Götter. Der zweite, Israel, Israels Leid und Israels Hoffnung. Und der dritte, worin liegt die wahre, worin liegt unsere Hoffnung? Und diesen Text, den müssen wir uns so anschauen, dass wir ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Wir befinden uns im 6. Jahrhundert nach Christus, und zwar in Babylon. Da unten irgendwo. Euphrat und Tigris. In drei Schüben war das Volk Israel von den Babyloniern nach Babel transportiert, nein, deportiert worden. Schätzungsweise 1300 Kilometer zu Fuß. Alte waren nicht so viel dabei. Aber kräftige Männer und Kinder, die noch heranwachsen, die man gebrauchen kann. Also 598 wurden der Tempelschatz und der Palastschatz und tausende Menschen entführt. 587 wurde erstmal der Tempel in Jerusalem von den Babyloniern zerstört und wieder tausende entführt. Und 582 wurden noch einmal tausende Menschen entführt, insgesamt so ungefähr 10.000 Menschen. Also ist ja fast ein Viertel von Ansbach, ne? Wenn das plötzlich fehlen würde. Wenn ihre Angehörigen fehlen würden. Einfach wegtransportiert. Es war die gebildete Oberschicht und viele Handwerker. Also die Babyloner, die haben sich ihre Fachkräfte nicht angeworben, sondern sie haben sie einfach entführt. Diese Juden hatten es zwar nicht schlecht in Babel. Sie konnten was anbauen, sie konnten handwerken, sie konnten sich auch mal ein Häuschen, so ein Lehmhäuschen bauen. Zeitweise wurden sie zur Zwangsarbeit verpflichtet. Unentgeltlich natürlich. Billige Arbeitskräfte. Sie konnten Handel treiben und sich ansiedeln. Sie haben sich im Ausland angepasst, aber sie hatten keinen Tempel. Der stand wirklich mal in Jerusalem. Wie wollten sie in dieser neuen Situation ihren Glauben an den einzig wahren Gott leben? Und da haben sie in ihrer Not die Synagoge erfunden. Und jetzt kommt die erste entscheidende Frage. Welcher Gott gilt? Der Gott der Bibel oder die Götter? Die Israeliten waren mit ihrem Glauben an einen einzigen Gott einer Umgebung mit ganz vielen Göttern ausgeliefert. Es gab eine große Prachtstraße, wo sie Prozessionen gemacht haben, die Babylonier, wo sie gefeiert haben, ihren Göttern. Wie sollten sie ihre Kinder erziehen? Wie sollten sie ihre Kinder prägen? Und mitten da hinein kommt eine Frage, Gottes Frage an sein Volk. Der Vers wurde gerade nicht mitgelesen, den nehme ich dazu. Der gehört dazu, nämlich, mit wem wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. In dieser alten Bibel hier, die auf dem Altar liegt, da steht, wie wollt ihr mich abbilden? Wie wollt ihr mich abbilden? Also, wie wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. So, und jetzt hat der Heilige gesprochen. In Babel wurden die Götter ziemlich menschlich dargestellt, mit verwandtschaftlichen Beziehungen untereinander. Und dann, als 539 vor Christus Babylon erobert wurde, da musste ihre Hauptgottheit, der Marduk, der auch die Welt erschaffen haben soll, einfach abdanken. Er hatte sich nicht bewährt. Alle babylonischen Götter von damals sind untergegangen. Heute stehen sie im Museum. Aber hier und jetzt spricht der Heilige. Und zwar damals und heute. Und das ist die Herausforderung für uns heute. Es geht immer darum, wem will ich mein Leben anvertrauen? Überlegen Sie mal, gibt es einen Fixpunkt in Raum und Zeit, dem Sie sich bedenkenlos anvertrauen wollen und können? Gibt es einen Fixpunkt, dem Sie sich bedenkenlos anvertrauen wollen und können? Tausende von Göttern in der Weltgeschichte sind untergegangen und keiner hat halten können, was er versprochen hat. Sie waren alle Menschen gemacht. Und heute? Was sind unsere Götter? Da sagt ein 25-Jähriger, der zu mir kommt, Elon Musk ist mein Vorbild. Ich möchte und werde einmal so viel Geld haben wie er. Er macht immer Schulden. Und er ist nicht der Einzige, der Elon Musk als Vorbild hat. Im November 2023 wird eine ältere Dame vor dem Hotel Bayerischer Hof in München beobachtet, wie sie einzelne Erinnerungsstücke vor einem Denkmal abwischt, sehr liebevoll, und Blätter wegfegt. Sie schaut das Bild ihres Helden an, der 14 Jahre vorher verstorben ist. Es war Michael Jackson. Viele tausende Menschen verehren ihn noch heute. Er ist gestorben. Jeder, der einmal die Welt beherrschen wollte, ist heute nicht mehr da. Der Heilige, der Gott der Bibel, Yahweh ist sein Name, hat dann immer gesagt zu einem Menschen, jetzt ist Schluss, du musst diese Erde verlassen. Und was bleibt? Die Gottheiten mussten abtreten, die Hinterbliebenen mussten mit dem zurechtkommen, was noch übrig war, entweder mit viel Geld oder mit Chaos. Was ist eine Gottheit? Eine Gottheit ist das, was mich gefangen nimmt, was mich bestimmt, was mich nicht loslässt, dem ich verfallen bin. Eine Gottheit ist, kommt an die erste Stelle in meinem Leben. Und wenn meine Frau an die erste Stelle in meinem Leben käme, dann wäre sie mein Gott. Dann käme der Gott der Bibel an die zweite Stelle. Und das haben wir uns gegenseitig versprochen, dass Gott an die erste Stelle in unserem Leben kommt. Und das lässt uns in Liebe zusammenhalten. Und wenn ich selbst an die erste Stelle komme, dann bin ich mein eigener Gott. Unser Gott ist unvergleichlich, unbeschreiblich. Und das sagt uns in unserem Predigttext der Jesaja, der Prophet: Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Jetzt sind wieder Astronauten 400.000 Kilometer von der Erde ins Weltall gefahren, oder wie heißt das? Mit diesem Heer am Himmel, da sind die Gestirne gemeint, die wir sehen. Und da, also das muss man genau anschauen. Da ist unser Glaube gefragt. Geben wir ihm die Ehre und sagen: Gott, das hast du geschaffen. Hat unser Gott wirklich dieses Weltall mit seinen heute vermuteten 1 Billion Galaxien geschaffen? Billionen von Lichtjahren voneinander entfernt? Und wissen Sie was? Unser Gott kennt jedes Gestirnchen mit Namen. Steht hier. Und dann hat er die kleinste Zelle geschaffen. Hat er das? Glauben wir das? Wenn Gott dieses Größte geschaffen hat und dieses Kleinste, meine Zellen, dann ist diesem Gott alles möglich. Und das ist die Hoffnung für heute. Also, Gott der Bibel oder die Götter. Das zweite, Israels Leid und Israels Hoffnung. In unserem Text geht es um das Volk Israel, das in der babylonischen Gefangenschaft mit dem täglichen Einerlei, mit dem Arbeiten für ein fremdes Volk, mit der Sehnsucht nach ihrem Land langsam die Hoffnung verliert. Wer könnte es ihnen wehren? Und dann sagen sie, steht hier: Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Also sie sagen: Gott kümmert sich nicht mehr um mich. Er hat uns vergessen. Kennen wir einen solchen Satz? Empfinden wir manchmal: Gott, du hast mich vergessen? Da gibt es in der babylonischen Gefangenschaft diese priesterliche Oberschicht, die haben die Babylonier auch mitgenommen. Und die haben ein paar Schriftrollen mitgebracht und die meisten Schriftrollen haben sie im Kopf. Und dann lesen sie in ihrer neu gebauten Synagoge jämmerlich, dass Gott zu diesem Volk gesagt hat. In 1. Mose 12 steht das: Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen Namen machen, und du sollst ein Segen sein, wird zum Volk Israel gesagt. Und weiter: Ich will segnen, die dich segnen, aber auch und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und sie fragen im Exil nach dem Segen Gottes und sind verzweifelt, weil nichts passiert. Nichts passiert, was nach Segen aussieht. Aber sie kapieren, dass ihr Gott sie mit dem Exil bestraft hat, weil sie ungehorsam waren. 70 Jahre waren sie dort. Und wenn wir uns heute den Nahen Osten anschauen, dann müssen wir diese biblischen Texte mit einbeziehen, sonst werden wir verwirrt. Wir verstehen die Geschichte heute nicht, wenn wir das nicht tun. Wir verstehen nicht, was geschieht. Und wir denken nur in unseren menschlichen, westlichen Kategorien. Das Volk im Exil musste wieder und wieder nach seinen Wurzeln suchen, damit es wieder auf die Beine kam. Sie mussten sich erinnern. Die Priester haben das getan. Sie mussten sich erinnern, dass das Land Kanaan, dieses kleine Stückchen Land, gar nicht ihr Land ist, sondern dass es Gott gehört. Und er hat gesagt, ihr kleinstes Volk, ihr sollt dort wohnen. Euch gebe ich es, aber es ist mein Land. Verstehen Sie? Das Land Israel ist Gottes Land. Und zwar zum ewigen Besitz sollten Sie es nehmen, nicht nur vorübergehend. Und dann hat dieses Land und dieses Volk etwas erfahren vom Jahr 70 nach Christus. Bis 1948 war es immer wieder von fremden Besatzungsmächten bewohnt. Immer wieder. In fremden Händen. Aber die Besitzrechte haben sich nicht geändert. Es ist Gottes Besitz. Wagen wir so etwas zu denken und auszusprechen, trotz unserer westlichen Kultur und den täglichen Nachrichten bei uns? Haben damals die entführten Israeliten in Babel so etwas zu denken gewagt? Sie saßen am Fluss, wird beschrieben, in Flussufer und in Babel zusammen und haben geweint und haben ihren Gott um Hilfe angerufen. Und der Prophet Jeremia hat ergreifende Klagelieder darüber geschrieben. 539 nach Christus hat Gott das Blatt gewendet. Der Perserkönig Kyros II. Kam in den Süden, hat Babel erobert und hat zu den Juden gesagt, so jetzt geht wieder zurück in euer Land, baut euren Tempel wieder auf. Perserkönig, das heutige Iran. Seit sich im Iran 1979 das islamistische Regime im Iran durchgesetzt hat, hat sich das Verhältnis zu vielen westlichen Staaten und vor allem zu Israel in offene Feindschaft gewandelt. Diesmal will das iranische Regime nicht helfen, dass die Juden in ihrem Land heimisch werden, wie damals der Kyros, der Perserkönig, sondern sie wollen es völlig vernichten. Das haben schon einige Herrscher versucht. Gott wird es nicht zulassen. Das steht im Wort Gottes. Israel ist sein Augapfel. Israels Klage und Israels Hoffnung. Und das Dritte, wo liegt die wahre Hoffnung? In unserem Text gibt es dann drei Verse, die zwar zuerst dem Volk am Flussufer zugerufen werden, aber das ist so allgemein geschrieben, dass es auch für uns gilt. Ich setze die Verse mal in eine übertragene Version. Nämlich, er gibt dem müde gewordenen, dem weinenden, dem verzweifelten neue Kraft und dem, der sich nicht mehr zu helfen weiß, eine neue Stärke, die ihn wieder vom Boden aufhebt. Also die Männer, die über 1000 Kilometer lange Strecke zu Fuß geschafft haben und anderen geholfen haben, durchzuhalten. Männer, die für ihre Familie was aufgebaut haben im Exil und gut leben können, oft komfortabel vielleicht, die werden jetzt plötzlich müde. Unvorstellbar. Zuerst waren sie die, die anderen Hoffnung gegeben haben und gesagt haben, macht weiter, die Zeiten werden anders, die Zeiten werden besser. Gerade diese Männer und sicher auch viele Frauen resignieren jetzt, trauen sich nichts mehr zu, werden depressiv, verzweifeln im Glauben an Gott. Die Stütze der Entführten wackelt und droht einzustürzen. Und da sind die jungen Männer und Frauen, deren Zukunft noch vor ihnen liegt, die ausgewachsenen Kinder, die ungeheure Kräfte entwickeln können, wenn sie was vorhaben, die Start-ups entwickeln für die Zukunft, für ein besseres Leben, die überdenken plötzlich den Glauben ihrer Eltern und sagen, das mit dem einzigen Gott ist vielleicht relativ. Ich probiere was Neues, so viele Götter gibt es hier in Babel. Das kann doch nicht falsch sein, dass unser Gott Jahwe das alles falsch findet. Ich muss mich schon anpassen, dass ich mithalten kann in unserer Gesellschaft. Ich will nicht als Außenseiter gelten. In unserem Text heißt es, die jungen Leute straucheln und fallen. Das heißt, da kommen gerade die jungen Leute auf die schiefe Bahn. Sie wollen die Tradition der frommen Eltern nicht fortsetzen und driften ab. Was hilft jetzt wirklich? Und da heißt es, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dieses Harren, das ist ein aktives Warten. In der griechischen Übersetzung dieses Textes kann man ableiten, dass es sich um Menschen dreht, die standhaft bleiben, die einfach da stehen bleiben und kein Wind und Gegenwind kann sie umschmeißen. Die bleiben nicht in Hochmut stehen, sie stehen nicht im Hochmut darüber. Es sind Menschen, die ein Wissen von ihrem Gott haben, ein Wissen um etwas außerhalb von ihnen. Ein Wissen um einen Gott, dem sie sich anvertraut haben und der sie durchbringen wird. Man kann auch übersetzen, das sind Menschen, die Gott aushalten. Also die aushalten, was er tut. Und solche Menschen brauchen wir. Die unsere Geschichte aushalten, die nicht umgeworfen werden in unserer Zeit und in unserer chaotischen Welt. Solche Menschen erleben sich manchmal so, sagt unser Text, dass ihr Leben Flügel wie Adler bekommt, dass sie plötzlich wieder vorwärts gehen können und schier alle Hoffnung dieser Welt haben. Und andere Menschen sagen, wird der denn gar nicht müde? So einen Gott haben wir, dass er denen, die standhaft bleiben, denen, die auf Gott vertrauen, neuen Mut gibt, eine Hilfe schickt, die sie nicht erwartet haben. Wir haben in unserer Zeit einen Vorteil, den die Exilgemeinde nicht hatte. Wir leben nach Ostern. Jesus hat den Tod überwunden und besiegt. Und wer den Tod besiegt hat, kann alles, wirklich alles. Er kann dich und mich wieder auf die Beine heben. Er kann dir neuen Mut und neue Ausdauer geben zu dem, wo du gerade drin steckst. Er will dir lebenswertes Leben geben. Und wir haben vorhin im Glaubensbekenntnis gebetet, die Gemeinschaft der Heiligen. Hier sitzen wir, Gemeinschaft der Heiligen. Wir sind ungefähr 12, glaube ich. Jesus hat mit 12 Jüngern die ganze Welt verändert. Die Gemeinschaft der Heiligen. Wir können uns gegenseitig unterstützen. Wir brauchen uns, um uns Mut und seelsorgerliche Hilfe zuzusprechen. Das will unser Herr. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen jetzt.